Wir haben auch über ein Jahr gebraucht, um die erste Million zu finanzieren. Und jetzt sind wir schon bei 1 Million pro Tag.
Wir hatten keine Kreditlinie.
Wir haben selbst einige 100.000 Euro investiert in die Firma, um die ersten Anlagen zu finanzieren. Dann, wir haben 5 Millionen als Kreditlinie raisen können, aber mussten eine persönliche Garantie hinterlegen. Dann die erste 100-Millionen-Linie im 24 zugesprochen bekommen, 25 über die Milliarde.
Ja, Anfang des Jahres noch irgendwie bei unter 100 Millionen Euro Runrate standet.
Da jeden Monat weiterhin 30-40% Wachstum. Gerade um die 80 Leute. Mhm. Haben noch etwa 20 neue Mitarbeiter, die schon unterschrieben sind. Also ich glaube, bis Ende Jahr werden wir um die 100 sein. Mhm. Nächste Woche machen wir das Office auf Paris, im nächsten Monat in Polen und dann bis Ende Jahr in London, UK.
Was muss passieren, dass ihr 10 Milliarden Runrate erreicht? Jodok, ihr habt jetzt gerade bekannt gegeben, dass ihr irgendwie eure 350 Millionen Runrate geknackt habt, dass ihr profitabel seid und das alles, obwohl ihr Anfang des Jahres noch irgendwie bei unter 100 Millionen Euro Runrate standet. Dann habt ihr nochmal Fremdkapital aufgestockt um 100 Millionen und wenn ich mir das so angucke, dann weiß ich auf der einen Seite manchmal nicht, ob alle in Deutschland so verstehen, was ihr da gerade baut und wie schnell sich das eigentlich entwickelt bei Clover und wie ihr es schafft, an so vielen Strängen gleichzeitig, so sieht es zumindest von außen aus, an diesem Wachstum zu ziehen und zu sagen, hey, das holen wir uns jetzt mal alles. Vielleicht gibst du uns mal ein bisschen Kontext, was da so gerade passiert, warum das Momentum bei euch gerade so hoch ist und wir so ein bisschen Einblick bekommen, warum das so ein Modell ist, was wirklich richtig, richtig brennt gerade, also im Positiven.
Ja, wir haben begonnen vor etwa 3 Jahren und die These war eigentlich, dass wir die Energiewende vorwärts bringen wollen, aber wissen, dass 85% von allen Installationen immer noch von den lokalen, regionalen Betrieben gemacht werden und die großen, voll integrierten Installationsbetriebe einen super Job machen und die brauchen wir, aber die machen dann nur einen sehr kleinen Teil. Das heißt, die regionalen, lokalen Betriebe und davon gibt es Zehntausende in Deutschland, Millionen in europaweit, die muss man unterstützen, denen muss man eigentlich die gleichen Features ermöglichen, wie das die Großen haben. Und dazu gehört Softwarekomponenten, Finanzierung und Energieelemente. Um das zu kombinieren in eine Lösung, das ist genau das, was wir immer schon als Vision hatten. Ich erinnere mich an mein erstes Pitch-Deck, wo ich so ein Slide hatte mit Software, Finanzierung und Energie. Und es war noch eine Vision, wie wir dorthin kommen, war nicht ganz klar. Wir haben gestartet mit der Finanzierung und haben dann mehr und mehr Komponenten hinzugefügt zu dieser Lösung und jetzt auch vor kurzem den ganzen Energiebereich gelauncht, eine eigene Energielizenz bekommen. Also wir haben einen eigenen Energiebilanzkreis und haben jetzt wirklich die Möglichkeit, eine komplette Lösung anzubieten, die es dem Installationsbetrieb ermöglicht, kompetitiv zu sein, alle Komponenten zu integrieren in eine Lösung und am Endkunden am Schluss ermöglicht, die beste Profitabilität zu haben und energieunabhängig zu sein.
Nachdem ich absolut keine Ahnung vom Energiesektor habe und vielleicht auch viele der Hörer nicht direkt wissen, was gemeint ist, wofür brauche ich die Energielizenz? Also wann brauche ich die? Und was bedeutet das, eine eigene Energiebilanz oder einen eigenen Kreis dafür zu haben? Und das alles, also erklär mal ganz kurz, wann das wichtig wird und was das dann auch für euch als Produkt, also das ihr anbieten könnt, bedeutet.
Ja, wir haben gestartet ohne eine eigene Energielizenz. Wir haben auch unterschiedliche Energieverträge sozusagen vermittelt, weil wir wussten, dass es eigentlich wichtig ist, dass man dem Endkunden, wo man ja schon eine Energieinstallation vermittelt, eine Finanzierung anbietet und den über 25 Jahre betreut, den Kunden, dass man da auch noch den Energievertrag mit integriert, weil am Schluss die Kapazitäten, die so eine Installation hat, auch genutzt werden können.
Also wir reden von Installationen, Solaranlage.
Genau, eine Solaranlage, eine Batterie, eine Wärmepumpe. Mhm. Und diese Installation oder diese Energieinstallation, die muss gemanagt werden, die muss optimiert werden. Das heißt, die Produktion kann optimiert werden, die Konsumation kann optimiert werden und die leeren Kapazitäten können genutzt werden, um im Markt teilzunehmen. Vor allem jetzt auch mit den neuen Unterstützungen und Bestimmungen, die es gegeben hat, dass man die festen Einspeisevergütungen eigentlich langsam abschafft, gibt es immer mehr eigentlich die klare Richtung, dass jeder Hausbesitzer eigentlich eigenständig Marktteilnehmer wird. Das heißt, der muss Direktvermarktung machen, der muss die überschüssige Energie an Markt verkaufen und Energie kaufen, wenn es sie braucht. Und es gibt unterschiedliche Preise, je nach Tageszeit. Und da teilzunehmen am Markt und eigentlich ein Akteur zu werden, das ist natürlich nicht ganz trivial. Da braucht es Unterstützung, da braucht es eine Lösung, die das automatisiert macht für den Kunden. Und da haben wir gemerkt, das ist der richtige Zeitpunkt, um wirklich selbst eine Energielizenz zu beantragen, selbst einen Energiekreis zu haben. Das heißt, man hat die Kunden dann in einem eigenen Energiebilanzkreis und vermittelt die eigene Energie. Die hat natürlich auch aus unterschiedlichen Sourcen, aus den eigenen Installationen, die gemacht wurden, aber auch aus anderen Energiesourcen, die man nutzen kann. Aber am Schluss kann man diese Installationspartner und die Endkunden so unterstützen, dass man das gesamte Offering aus einer Hand anbieten kann, anstatt dass man 4, 5 verschiedene Lösungen zusammenbauen muss. Und ich glaube, das war schon von immer die Vision, wie wir genau dorthin kommen, war nicht ganz klar. Ja, ich weiß nicht, vor 3 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass wir die eigene Lizenz bauen oder eine eigene Bankenlizenzen beantragen und so weiter. Es sind extrem viele regulatorische Hürden auf dem Weg, aber die sind alle machbar und die sind alle am Schluss, glaube ich, Teil der Reise. Und ja, jetzt haben wir viele der Hürden geschafft. Wir haben eine Lösung, die sehr vollumfänglich ist und über 500 Betriebe unterstützt, tausende Kunden im Monat eigentlich abdeckt und uns hilft, so weiterzuwachsen und genau diese Umsatzzahlen zu erreichen. Haben auch die Profitabilität erreicht, was uns sehr viel zeigt, wie gut die Unit Economics sind am Schluss und wie wichtig es auch ist, dass man profitabel wachsen kann, nicht einfach nur Geld verbrennt auf dem Weg nach oben, weil es zeigt, dass das Business gesund ist und dass man auch, sagen wir mal, die Faktoren richtig abdecken kann, zum Beispiel wie viel man zahlt für einen Kunden, also einen Customer Acquisition Cost versus den Lifetime Value, den ein Kunde so bringt. Und ich glaube, das war auch ein sehr wichtiger Teil, warum wir entschieden haben, auch noch mehr in die Energie zu investieren, weil man den Kunden ja schon über 25 Jahre eigentlich unterstützt. Also man installiert eine Solaranlage, eine Batterie, eine Wärmepumpe, die Produktion, die Konsumation wird optimiert über unser Energiemanagementsystem und die Finanzierung läuft auch über 25 Jahre. Das heißt, der Kunde, der bezahlt eigentlich monatlich einen Betrag, der sehr klein ist und dabei die Energie auch noch zu integrieren, macht einfach extrem viel Sinn, da der Kunde am Schluss einen monatlichen Betrag hat, den er bezahlt, der natürlich optimalerweise günstiger ist, als was er davor bezahlt hat. Und das kriegen wir hin, indem wir die ganzen Assets optimieren und die Beziehung mit ihm auch reinzentivieren.
Ich glaube, wenn man an den Energiesektor denkt, also gerade an Startups, die in den letzten Jahren passiert sind und in dem Bereich, in dem ihr euch bewegt, dann denkt man an Enpal, man denkt an 1,5 Grad und zur Unterscheidung, so wie ich das verstanden habe, ich meine, Enpal hat sich die Kapazitäten irgendwann anfangs mal zugekauft, dann selber ausgebaut, was Installation betrifft. 1,5 Grad ist ein relativ starkes M&A-Play. Wir kaufen einfach ganz viele Betriebe dazu und ihr habt euch entschieden, hey, wir arbeiten mit Betrieben, die nutzen unsere, also wir bauen Lösungen, die Betriebe nutzen können, aber wir kaufen die Betriebe nicht. Das heißt, ihr werdet mit reingenommen quasi als Finanzierungslösung, als Energielösung etc., ohne den Betrieb zu besitzen, aber der Betrieb, der installieren möchte, nimmt euch mit rein, um das Ganze, also beim Kunden als Abschluss kompletter zu machen, sage ich jetzt mal, dass er nicht sich selber drum kümmern muss, wie kann ich die Finanzierung klären, wie kann ich mich hier um einen neuen, also einen Vertrag, also vielleicht, also ihr bietet den Vertrag, macht dann irgendwie die eigenen Sachen, aber ihr müsst nicht den Betrieb besitzen. So, das ist, glaube ich, die wichtigste Differenzierung, wäre also die Installation, der Prozess selbst liegt dann bei einem Partner von euch und nicht in eigener Hand, weil ihr irgendwie den Betrieb gekauft oder intern die Kapazität aufgebaut habt, richtig?
Genau. Ich glaube, das ist der Hauptunterscheidungspunkt, den wir von Anfang an so verfolgen. Wir sind überzeugt, dass diese Betriebe extrem gut agieren, dass das profitable Firmen sind, die werden gut geführt von sehr ambitionierten Unternehmern, die sind jung, die sind hungrig, die sind nicht die alten verstaubten Installationsbetriebe, die man sich vielleicht vorstellt. Es sind auch viele Quereinsteiger, die davor andere Sachen gemacht haben, die aus dem Consulting kommen, die aus unterschiedlichen gebildeten Areas kommen und sagen, hey, ich möchte eine gute, profitable Firma aufbauen, die einen guten Impact hat und sind sehr offen für neue Softwarelösungen, für Finanzierungen, für Energiekomponenten und entwickeln sich sehr stark weg von nur irgendeinem Rooftop-Installer hin zu einem holistischen Energieanbieter. Und das ist eigentlich das, was der Kunde will, was er braucht, was er auch merkt, dass es die höchste Profitabilität hat, wenn man diese verschiedenen Assets eigentlich kombiniert. eine Solaranlage, die die eigene Energie produziert, die Wärmepumpe, die die Energie konsumiert und ein Energiemanagementsystem, das das Ganze verwaltet und die Kapazitäten, die man frei hat, auch noch am Netz zur Verfügung stellt. Ich glaube, wir sind überzeugt, dass der lokale Betrieb extrem viele Vorteile hat. Ich habe es da vorhin erwähnt, ich glaube, die Customer Acquisition Costs sind viel tiefer, wahrscheinlich 10-mal tiefer, als jetzt so ein großer zentralisierter hat, weil die sind lokal und regional vertreten, die haben irgendeine Werbung im Fußballverein und kennen jeden Nachbar und das sind halt Kosten von ein paar hundert Euro, um diesen Kunden zu finden, wenn dem ein großer integrierter Player ein paar tausend Euro Customer Acquisition Cost bezahlt. Die Installationsqualität ist auch viel besser bei den kleinen lokalen Betrieben, die stehen für die Qualität, die haben lokale Leute. Und ja, sonst gibt es viele Komponenten, wo wir bezogen sind, dass ein lokaler Betrieb einfach viele Vorteile genießen kann, wir darum die unterstützen und ja, immer noch 85% aller Anlagen von lokalen Betrieben gemacht werden im Vergleich zu den großen Integrierten, die natürlich auch ihr Dareichsein haben und einen guten Job machen, aber wir sind überzeugt, dass es ein sehr fragmentierter Markt bleiben wird und auch noch in 5 bis 10 Jahren sehr fragmentiert ist.
Ich meine, ich habe es vorhin mal eingangs gesagt, die Runrate war unter 100 Millionen pro Jahr. Jetzt liegt sie bei 350 Millionen pro Jahr. Also als Runrate Anfang des Jahres unter 100, jetzt 350 Millionen Dollar pro Jahr. Bedeutet ja, wenn man es runterrechnet, Runrate ist ja immer irgendwie aktueller Umsatz mal 12 gerechnet, so ungefähr. Dementsprechend müsstet ihr von knapp unter 10 Millionen pro Monat jetzt auf ungefähr 30 Millionen gewachsen sein. Was hat euch denn den gerade diesen Push gegeben, dass ihr sagt, okay, wir können jetzt innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr trotzdem einfach auch den Monatsumsatz verdreifachen?
Ich glaube, die Iran-Krise ist natürlich ein wichtiger Komponent, der sehr überraschend gekommen ist. Wir haben natürlich nicht damit gerechnet. Plötzlich von einem Tag auf den anderen wird jeder Hausbesitzer wieder erinnert, wieso es wichtig ist, energieunabhängig zu sein. Davor, vor 2, 3 Jahren, als wir begonnen haben, gab es die Russland-Ukraine-Krise. Da sind die Energiepreise schon mal extrem stark angestiegen. Wenn es einmal passiert, dann ist man etwas verunsichert. Wenn es das zweite Mal passiert, dann hat man schon eher die Gedanken, hey, ich muss jetzt da handeln. Das heißt, das hat schon einen sehr, sehr großen Impact gehabt, dass die Hausbesitzer merken, ich will da energieunabhängig sein und ich will die Installation oder die Investition machen, vor allem, wenn ich nichts investieren muss. Wenn ich kein Cash upfront investieren muss und eigentlich Zugang bekomme zu einer Installation und mich absichern kann für die Zukunft, dann ist es ein guter Entscheid. Diese Investitionsmöglichkeit zu pitchen ist nicht ganz einfach, nicht ganz simpel. Das muss man gut erklären können, vor allem in Kombination mit Energie und anderen Komponenten. Das heißt, wir stecken extrem viel Arbeit in die Education dieser Installer und der Sales Reps. Und das dauert eine Weile, aber ich glaube, wir haben jetzt einen guten, skalierbaren Weg gefunden, wie wir das auch automatisiert machen mit Educational Dokumenten mit einer Academy und da haben wir gemerkt, dass wir schon im letzten Jahr langsam gute, stabile Basis aufgebaut haben und gelernt haben, wie man mit tausenden Sales Reps eigentlich umgeht und die optimal unterstützt. Und genau dann so ab Januar bis Februar hat es dann richtig angefangen anzuziehen. Wir haben gemerkt, wie da jeden Monat weiterhin 30-40% Wachstum entstanden ist und wir natürlich auch sonst andere Multipliers genutzt haben, um die ganzen Betriebe abdecken zu können und zu unterstützen. Aber ja, also da gibt es unterschiedliche Komponenten, die dazu geführt haben, dass wir das weiterhin verfolgen konnten, das Wachstum. Und wir sind auch überzeugt, dass es weiterhin so geht. Aber klar, gab es auch verschiedene Challenges und Momente, wo wir natürlich viele Sachen entscheiden mussten, jetzt auch die eigene Energielizenz zu bauen und dafür Kapazitäten zu allozieren und Geld zu investieren. Das waren nicht triviale Entscheide, aber am Schluss macht man die und alloziert die Kapazität. Aber wir haben gemerkt, wir haben ein gutes skalierbares Businessmodell. Wir haben super Leute im Team, wir sind sehr committed. Also ich glaube auch, das Commitment-Level vom Team muss ich hier erwähnen, das ist unglaublich. Das hören wir auch immer wieder als Feedback. Ist auch Teil unserer Kultur, dass wir einfach sehr committed sind, High Urgency leben und gewinnen wollen. Und das zeigen wir auch jeden Tag unseren Partnern, weil wir helfen denen ja, mehr Abschlüsse zu machen. Wir sind eigentlich wie eine verlängerte Salesforce für diese Betriebe. Wir helfen denen, mehr Umsatz zu erreichen und sind auch ständig verfügbar. Von morgens früh bis abends spät und auch am Wochenende. Da werden extrem viele dieser Installationen am Wochenende oder am Abend abgeschlossen am Küchentisch bei den Endkonsumenten. Und wir sind da sehr oft involviert und unterstützen und zeigen einfach den Betrieben und den Endkunden, dass es uns wichtig ist, dass die zur Energiewende beitragen. Und ich glaube, dieses Commitment-Level, das spürt man, hat natürlich dann auch einen Impact auf die Zahlen und auf die neuen Kunden, die man gewinnen kann.
Das macht alles Sinn, wenn ich mir das heute anhöre und dann frage ich mich, okay, ihr habt jetzt eine Lizenz, ihr habt dies, ihr habt das, so, aber wie war das, als ihr mal anfangs losgelaufen seid und überlegt habt, okay, wie kriegen wir denn für das, was wir haben wollen, die ersten Leute begeistert, die das machen? Und was war das erste Angebot, das ihr geschaffen habt? Weil ihr hattet ja keine Finanzierungslinie, das bedeutet, ihr konntet jetzt nicht einfach mal sagen, egal was reinkommt, wir finanzieren das. So, ich meine, heute habt ihr Kreditlinie, die doch, also wie gesagt, ne, da kommen einfach mal 100 Millionen dazu, so zu der Milliarde und zu, also dementsprechend ist jetzt nicht mehr so das Thema. Womit habt ihr denn wirklich begonnen, um die ersten Schritte in diese Visionsrichtung überhaupt zu machen?
Also lustig, ich habe gerade vor 2 Tagen ein Dinner gehabt mit einem unserer ersten Kunden aus Bremen und der hat wirklich ganz am Anfang mit uns gestartet, hat auch im Januar 2024 seine ersten Offers verschickt und Abschlüsse gemacht und habe ihn auch gefragt, so hey, wieso hast du das mit uns gemacht oder was war so der Grund dafür? Und er hat einfach auch erwähnt, wie wir sehr committed waren, wir sind zu denen gefahren, wir haben wirklich versucht, die zu verstehen und deren Probleme zu verstehen. Wir sind da 6 Stunden am Tisch gesessen mit denen, waren mit denen am Abendessen, haben wirklich uns Mühe gegeben, um zu verstehen, wo die Mühe haben, wo die Unterstützung brauchen, um weiter
wachsen
zu können.
Aber, du meinst jetzt Installationsbetrieb, richtig?
Genau.
Nur, dass man differenziert, weil man denkt bei Kunde schnell an denjenigen, der die Anlage zum Beispiel kauft, aber nicht,
ja.
Wir reden hier von Installationsbetrieb.
Genau, also wir sind immer im Kontakt mit dem Installationsbetrieb. Mit dem Endkunden haben wir eigentlich direkt keinen Kontakt, das heißt immer der Installationsbetrieb nutzt unsere Plattform und wir schauen, wie können wir den Installationsbetrieb unterstützen, dass der das effizienter und besser machen kann. Genau, also da gibt es extrem viele Stories. Ich glaube, am Anfang, ja, wir haben auch selbst aus Eigenkapital die ersten Anlagen finanziert. Also wir hatten keine Kreditlinie, wir haben gesagt, hey, lass uns das versuchen. Wir haben selbst, die Gründer haben auch einige 100.000 Euro investiert in die Firma, um die ersten Anlagen zu finanzieren. Dann die erste Kreditlinie haben wir bekommen, weil wir eine persönliche Garantie eingereicht haben. Das heißt, wir haben 5 Millionen als Kreditlinie raisen können nach vielen Monaten Verhandlung, aber mussten eine persönliche Garantie hinterlegen, dass wenn irgendwas schiefgegangen wäre, hätten wir persönlich gehaftet. Das war natürlich auch ein großes Risiko, aber wir haben die ganzen Risiken auf uns genommen.
Löst man die dann später aus oder gibt es diese Linie trotzdem noch?
Die ist abgelöst jetzt.
Okay.
Genau. Ich glaube, auch einer unserer Hauptlearnings, man muss verschiedene Finanzierungspartner auf diese Reise hinzufügen und konstant eigentlich mit den Finanzierungspartnern in Kontakt sein und sich nicht zu fest abhängig machen lassen von einem. Das kann schief gehen oder dann gibt es irgendwelche Verzögerungen oder irgendwelche Fragen, die aufkommen und man muss sehr gut diversifiziert sein. Natürlich, da wir unterschiedliche Produkte haben, aber auch, weil wir am Schluss, sagen wir mal, sehr hohe Volumen im Monat machen, wie du erwähnt hast, über 30 Millionen und das wächst 30% im Monat, Month on Month, das heißt, es sind dann schon hohe Volumen, die da zusammenkommen und auch unterschiedliche Finanzierungsdemands, die da sind. Aber ja, wir haben gestartet sehr klein, aus Eigenkapital finanziert, dann mit einer kleinen Linie bewiesen, dass es funktioniert, dann die erste 100-Millionen-Linie im 24 zugesprochen bekommen und dann im 25 dann die über die Milliarde, die dann auch mehr Asset-Light aufgestellt ist. Das heißt, man kann auch die Banken dann überzeugen, dass die Forderungen direkt abkaufen und selbst die Anlage nicht mehr auf dem eigenen Balance Sheet hält. Das heißt, es ist auch sehr viel leichter, aber kein Eigenkapital, das mir da involviert wird, sondern man findet Banken, die sagen, hey doch, diese Kreditnehmer, die finde ich gut, das ist ein europäischer Hausbesitzer, Mann und Frau und die zahlen ihre Rechnungen, das ist eine gute Investition und ich möchte die gerne bei mir auf dem Balance Sheet halten. Und da gibt es unterschiedliche Arten, wie man das strukturiert. Aber ja, ich glaube, eine Kombination von unterschiedlichen Wegen ist immer wichtig und auch den Learning-Prozess sozusagen organisch hinzukriegen zu können. Genau, ich glaube, das war so die Entwicklung über die Jahre. Das hat jetzt auch 3 Jahre gedauert. Ich habe zum Glück einen sehr, sehr guten Co-Founder, Peter, der sein Leben lang Kredit unterschrieben hat, also ein Underwriting gemacht hat für Kredite. Der kennt das ganze Kreditgeschäft in- und auswendig und fokussiert sich stark darauf, währenddem ich mich stark auf den kommerziellen Teil, auf die Kunden, das Team fokussiere. Unser dritter Co-Founder Valentin auf das Produkt und Tech. Das ist so die Aufteilung, die wir gemacht haben. Aber ja, ich glaube, der Anfang, die erste Kreditlinie, wie auch die ersten Kunden, waren extrem schwierig zu finden. Wir haben auch über ein Jahr gebraucht, um die erste Million zu finanzieren und haben kürzlich im März die erste Million an einem Tag erreicht. Und jetzt sind wir schon bei einigen Millionen pro Tag. Und das ja, ist schon so ein Meilenstein, der einen sehr stark freut, wo man denkt, hey, ich habe über ein Jahr gebraucht für die erste Million und jetzt geht es in einen Tag und es funktioniert. Die Prozesse sind gut strukturiert und das braucht natürlich viele Elemente, die zusammenkommen und vor allem auch extrem viel harte Arbeit vom Team, dass das überhaupt möglich ist.
Wie viele Endkunden müsst ihr an einem Tag gewinnen, um 1 Million Finanzierungsvolumen zu erreichen?
Sind etwa um die 40 bis 50 Endkunden.
Okay. Das heißt, so eine Anlage kostet zwischen 20.000 und 25.000. Ja. Und dann wird die finanziert auf 25 Jahre. Das bedeutet, ja, die kostet im Jahr bis zu 1.000 Euro. Grundsatz runtergerechnet irgendwie zwischen 80 und 100, je nachdem, was es genau ist. Und dann hat man ungefähr ein Verständnis dafür, was das Finanzierungsvolumen eigentlich auslöst.
Genau. Also ich glaube, wir haben immer höhere Ticket-Sizes, weil die Installation sich vergrößern. Aha. Die Installationen werden erweitert. Nicht nur Solar und Batterie, sondern es wird eine Wärmepumpe hinzugefügt. Es kommt auch irgendeine energetische Renovation dazu, zum Beispiel eine Dämmung oder ein neues Dach oder Glas, Verglasung. Viele der Gebäude müssen komplett renoviert werden in den nächsten Jahren und das kostet viel Geld und das macht eigentlich Sinn, dass man das in die Hypothek oder finanzieren kann. Und dann unterstützen wir. Und das heißt natürlich, je mehr Elemente und je mehr die Installationsbetriebe auch zum holistischen Energieanbieter werden, desto größer werden die Investitionen und desto eher werden die dann auch finanziert. Das heißt, wir haben schon auch einen Anstieg. Letzten Jahr war es, glaube ich, bei 20.000. Jetzt sind wir bei über 25.000 im Average Ticket Size und das wächst eigentlich ständig und kann sicherlich auch über 30 gehen bald. Klar, Deutschland ist schon einer der teureren Märkte, wenn man im Vergleich jetzt im europäischen Vergleich. Ich glaube, in Frankreich, Schweden und Co. ist eine Average Installation eher bei zwischen 15.000 und 20.000. Also da gibt es Unterschiede, auch je nach Rückvergütungen und Subventionen. Aber genau, momentan haben wir für 1 Million circa 40 bis 50 Kunden.
Jetzt sagen wir mal, du hast jetzt gesagt, ihr macht mehrere Millionen jetzt inzwischen am Tag an Finanzierungsvolumen, auch wenn das über 25 Jahre geht, aber woran verdient ihr eigentlich am meisten? Also ist das dann die Finanzierung, wo ihr dann einfach einen Prozentsatz bekommt auf den, also zwischen ihr könnt den Kredit zu folgenden Konditionen vergeben und verkauft ihn dann zu folgenden Konditionen weiter? Oder also was sind so die Punkte, die für euch dann wirklich Geld bringen, Marge machen? Was sind die Sachen, die nötig sind, um den Kunden zu gewinnen, aber man verdient vielleicht auch woanders ein bisschen mehr Geld, so dass man einfach mal ein Gefühl bekommt, weil ich glaube, viele haben von diesem Markt einfach gar nicht so eine große Ahnung und ich erst recht nicht.
Ja, also ich glaube, wir verdienen etwa 60%+ mit Softwaregebühren, Plattformgebühren. Das ist eigentlich die Plattform, die genutzt wird vom Installationsbetrieb, um die Offers zu kreieren, um die Abschlüsse zu machen, um die Finanzierungen anzubieten, um die Energiekomponenten anzubieten, Versicherungen anzubieten. Also wir haben unterschiedliche Elemente. Mhm. Aber die Plattform selbst hat eine Gebühr, die wird aber nur gecharged, wenn man einen Abschluss macht. Das heißt nur erfolgsbedingt. Man zahlt nichts upfront. Man hat nur Kosten, wenn man auch einen zusätzlichen Abschluss macht. Dann haben wir etwa 20% der Umsätze, die von der Finanzierung kommen. Das sind dann die Zinsen, die bezahlt werden vom Endkunden. Und dann haben wir noch etwa 20% vom Umsatz, die durch die Energiekomponenten, Versicherung, Servicekomponenten so kommen. Das Ziel ist natürlich, dass wir das mehr und mehr diversifizieren und ausbalancieren, aber sicherlich gut, dass ein Großteil davon von Software-Fees kommen, die auch von Betrieben bezahlt werden. Genau, das heißt, wir sind da gut aufgestellt. Die Endkunden haben natürlich jetzt mehr und mehr Möglichkeiten, auch zu profitieren mit den Energiekomponenten, weil, wie gesagt, das über 25 Jahre geführt wird. Man hat freie Kapazitäten, die man davor vielleicht nicht genutzt hat, und man kann die jetzt am Markt anbieten. Das heißt, da wir das auch für die Kunden machen, können wir damit profitieren, aber der Hauptteil des Profits geht immer an den Kunden und wir verdienen was Kleines dabei mit.
Wenn wir jetzt mal die Runrate nehmen von den 30 Millionen pro Monat, bei denen wir jetzt plus minus stehen, rechne ich darauf den Spread von 60-20-20 oder ist das mehr das Finanzierungsvolumen, was ihr gerade im Monat macht?
Genau, das ist momentan das Sales-Volumen, also die Werte der Anlagen, weil wir die kaufen. Also wir kaufen die vom Installationsbetrieb und danach bieten wir die dem Endkunden an und das aber für eine monatliche Zahlung. Das heißt, der Wert der Installation ist das Sales-Volumen und da hast du natürlich aber auch unterschiedliche Komponenten inkludiert, wie Versicherung, Services, Energiekomponenten und so weiter. Also das ist nicht nur die reine Installation, sondern es sind verschiedene Elemente dazwischen, aber ja, der Wert der Anlage ist sozusagen das Verkaufsvolumen.
Wenn wir uns mal so Teamkonstellationen angucken, ne? Ich meine, du hast gerade gesagt, am Ende macht ihr eigentlich ein B2B2C-Play, also ihr müsst gucken, dass ihr die Installationsbetriebe bekommt und die nutzen es dann quasi, um eure Sachen mit anzubieten an die Endkunden. Wie ist euer Team strukturiert? Also wie viel, wenn ich mir jetzt angucke, also auf der einen Seite, das egal, was man online findet, das ist immer eine andere Zahl, deswegen frage ich lieber dich, als mich auf irgendeine Recherchezahl zu verlassen. So, wie viele Leute seid ihr gerade ungefähr?
Wir sind gerade um die 80 Leute und haben noch etwa 20 neue Mitarbeiter, die schon unterschrieben sind. Die werden in den nächsten Wochen beginnen. Also ich glaube, bis Ende Jahr werden wir um die 100 sein. Das Team ist grob aufgeteilt in Drittel Growth, ein Drittel Produkt und Tech und ein Drittel Finance und Operations. Das sind so die groben Zahlen. Genau, auf Growth-Seite haben wir, sagen wir, sicherlich die ganze Outbound- und Inbound-Struktur, um Leads zu generieren. Leads jetzt nicht Endkunden-Leads, sondern eher die Installationsbetriebe, mit denen wir uns austauschen. Das heißt, wir haben hier ein gesamtes Sales-Team, das Outreach macht, das Inbound generiert, also Marketing. Dann haben wir Account-Manager, die die ganzen Betriebe verwalten. Jeder Account-Manager verwaltet 30 bis 50 Accounts und arbeitet sehr eng mit denen. Ist eigentlich eher ein Consultant. Das ist ein Advisor, der mit dem CEO, mit dem Head of Sales und den Sales-Reps sehr eng arbeitet und eigentlich weekly Check-ins hat und mit vielen auch täglich redet. Dann haben wir auch sehr viel Unterstützung im Sales, dass wir dann den Kunden helfen, das richtig abschließen zu können. Auf Seite Produkt und Tech, da haben wir unser Co-Founder Valentin, der mit einem CTO Vivek das Ganze führt und auch viele Leute im Produkt und im Tech-Bereich mit AI natürlich jetzt alles sehr viel anders als in der Vergangenheit. Wir haben sehr viele Senior-Entwickler, die stark mit AI arbeiten können und hier gut aufgestellt sind. Und wir haben eigentlich alle Leute in Berlin. Das heißt, wir haben am Anfang angefangen, sehr remote, die drei Gründer. Und danach, wo wir nach Berlin gekommen sind, habe ich gesagt, hey, lass uns alle im Office sein. Und haben jetzt auch das ganze Tech-Team eigentlich zusammen. Und
insgesamt habt ihr drei Standorte, oder?
Genau, wir haben einen Standort in Schweden, wir haben einen Standort in Österreich und ein Standort hier in Deutschland. Nächste Woche machen wir das Office auf in Paris und nächsten Monat in Polen und dann bis Ende Jahr in London, UK. Genau, das sind die Ziele. Aber sonst, das Team ist aufgebaut, wie erwähnt, Drittel Growth, Drittel Finance Ops und Drittel Produkt und Tech.
Ich springe nochmal im Thema zurück, aber Thema Finanzierung. Du meintest, dein Mitgründer Peter oder Petter?
Wird Peter ausgesprochen, Peter. Das ist ein schwedischer Name.
Peter kommt aus dem Underwriting. So, das heißt, es ist ja nicht dein Steckenpferd.
Ja.
Das macht es so spannend, weil für jemanden, der noch nicht so ganz versteht, wie Kreditlinien funktionieren, was würdest du sagen, hast du in den letzten 3 Jahren über Kreditlinien gelernt, dass jemand, der sagt, hey, ich habe ein Modell, dafür könnte Kreditlinie sinnvoll sein, auch was daraus mitnimmt, ohne mit Peter reden zu müssen, der vielleicht ein bisschen zu betriebsblind sein könnte, um das jemandem zu erklären, der der Anfänger ist in dem Bereich.
Ja, gute Frage. Also ich bin da auch wirklich mit wenig Erfahrung rein. Klar, ich war auch 5 Jahre im Finanzbereich tätig. Ich habe selbst viele Investitionen getätigt, im ESG-Bereich auch. Also ich hatte schon eine Ahnung von Kapitalmärkten, aber selbst eine Kreditlinie aufzubauen, selbst das Underwriting zu machen, selbst das Risiko zu tragen, habe ich davor noch nie gemacht. Und ich glaube schon extrem wichtig, dass man beide Komponenten hat, die auch etwas unterschiedlich sind vom Profil her. Sagen wir, der sales-orientierte Typ wie ich ist eher fokussiert, neues Business reinzuholen, weiterzudenken, Opportunitäten zu sehen und weniger risiko-averse, währenddem der Head of Risk und Portfolio Management und Credit eher dran denken muss, hey, wie gestalte ich das Ganze, dass das Risiko wirklich limitiert und minimiert ist. Und da ergänzen wir uns extrem gut, Peter und ich, und musste natürlich auch viel lernen in den Anfangsphasen, wo ich einfach neues Business reingebracht habe und unterschiedliche Business-Ideen reingebracht habe. Auch im erneuerbaren Energiebereich gibt es ja 1000 verschiedene Modelle. Also zum einen gibt es Commercial-Finanzierung, es gibt Mehrfamilienhäuser, es gibt Residential, es gibt Mietmodelle, es gibt PPAs, das sind so Power Purchase Agreements, wo man eigentlich die Energieverträge der Zukunft schon kauft oder verkauft. Also gibt es 1000 verschiedene Varianten. Und hier herauszufinden, was eigentlich die beste Variante ist, die am wenigsten Risiko hat, aber am meisten Return verspricht, das war natürlich ein Findungsprozess. Und da haben wir uns auch tausende unterschiedliche Modelle und Möglichkeiten und Opportunitäten auch angeschaut. Ich glaube, was man lernen muss im Unternehmertum ist, Nein sagen zu können. Und ich glaube, das war auch so eine meiner Learnings jetzt in der zweiten Turn. Ich habe schon mal eine Firma gegründet davor und da war ich viel opportunistischer unterwegs. Da haben wir auch das Produkt opportunistischer gebaut und haben einen großen Kunden nach dem anderen gehabt. Wir haben kein großes Funding gehabt. Wir haben eigentlich Produkte gebaut für große Firmen, die was brauchten. Aber dann hat man natürlich auch die Gefahr, dass man eher in unterschiedliche Richtungen geht und nicht eine klare Strategie hat und der folgt. Und ja, ich glaube, das haben wir ganz klar als Ziel gehabt, in diesem Firmenaufbau eine klare Strategie zu definieren, der zu folgen und auch Nein sagen zu können zu Opportunitäten, die jetzt nicht so gut reinpassen, aber vielleicht kurzfristig guten Umsatz bringen würden. Und da hatten wir viele von diesen Opportunitäten. Das Underwriting selbst ist extrem spannend. Ich glaube, hier haben wir sicherlich eine neue Variante erfunden oder aufgebaut, die Sinn macht, weil die Banken bisher eigentlich nur die Kredithistorie von einer Person angeschaut haben. Die haben gesagt, hey, wie hast du in der Vergangenheit deine Rechnung bezahlt und was hast du verdient in der Vergangenheit? Und da können wir entscheiden, wie du jetzt eigentlich ein Zurecht bekommst für eine Finanzierung, für eine Energieinstallation oder nicht. Aber eigentlich ist diese Person ein Hausbesitzer, der will investieren in den Wert des Hauses, der will seine Energiekosten vertiefen und der hat auch zukünftig Energiesparnisse und zahlt weniger Ausgaben im Energiebereich. Und das ist eigentlich eine gute Investition, die an sich selbst schon ein Underwriting bekommen könnte. Und das war eigentlich so die These, hey, wie können wir es eigentlich ermöglichen, dass jeder Hausbesitzer in Europa eine Finanzierung bekommen kann und darf, weil viele der Banken das nicht machen. Die lehnen eigenständige Leute ab, die lehnen Leute ab, die vielleicht über 60 sind. Leute, über 60 haben halt sehr oft ein Haus und die Jüngeren weniger. Und da haben wir uns überlegt, was können wir machen, um das Underwriting besser aufzustellen und auch zukünftige Energieersparnisse und so einrechnen zu können, dass am Schluss wir mehr Kunden annehmen können. Ein wichtiger Teil davon war sicherlich auch die EIF-Garantie. Da haben wir über 350 Millionen Zuspruch bekommen, welche einen Teil des Ausfallrisikos abdeckt. Und die EIF, also der Europäische Investmentfonds, hat auch ganz klar den Auftrag gegeben, hey, wir wollen, dass ihr Kunden, die sonst keine Finanzierung bekommen würden, unterschreiben könnt, weil das sind gute Investitionen, das ist eine Förderung, die wir unterstützen wollen als Europäische Kommission. Und wir brauchen jemanden, der das versteht, der die Installationsbetriebe versteht, der die Assets versteht, der die Endkunden und die Performance der Assets dann auch versteht. Und das zusammen führt eigentlich dazu, dass man ein besseres Underwriting machen kann und mehr kalkuliertes Risiko eingehen kann. Und ich glaube, das war ein wichtiger Teil der Reise, dass wir gemerkt haben, hey, wir können mehr Risiko eingehen, aber das Risiko ist viel kalkulierter, weil wir das Verständnis haben, die Betriebe jeden Abschluss über uns machen, während eine normale Bank kann wirklich nur die Kredithistorie anschauen und dann einen Entscheid macht.
Finde ich faszinierend, weil es wirklich so ein Thema ist, von dem man eigentlich nichts mitbekommt, wenn man damit nicht irgendwie, manchmal versteht man ja gar nicht, dass man irgendwas kauft, was im Hintergrund eben genau diese Mechaniken hat. Und das ist so, manchmal ist es einfach faszinierend, so worauf man sich eigentlich einlässt und wie wenig man manchmal Modelle versteht. Was würdest du sagen? Du hast vorhin mal gesagt, hey, man muss auf jeden Fall schauen, dass man mehrere Partner hat, nicht von einem zu abhängig wird. Ich meine, in der Frühphase wart ihr wahrscheinlich trotzdem erstmal froh, überhaupt irgendjemanden zu haben, der jetzt sagt, hey, komm, hier ist 1 Million oder hier sind 5 Millionen als erste Linie. Wie ist das, wenn man irgendwie, wenn du da nochmal von null anfangen würdest, was würdest du machen, wenn du sagst, ich will jetzt für mein Modell, und wir sagen mal, das Modell ist sinnvoll, dass man davon eine Kreditlinie bekommt, das nehmen wir mal als Annahme, aber was würdest du machen, um deine erste Linie vielleicht einen Tick schneller zu bekommen?
Gute Frage. Ja, also wir haben wirklich lange gebraucht für die erste Linie und wie erwähnt am Anfang auch selbst aus Eigenkapital finanziert, um zumindest mal beweisen zu können, dass die Anlagen oder die Installation oder die Investitionen Sinn machen, dass sie Returns generieren, dass die Kunden das kaufen und man Partner findet, die sagen, das wollen wir machen. Es ist natürlich auch wichtig, dass man gewisse Learnings von anderen Kapitalmärkten übernimmt. Zum Beispiel die USA ist halt auf Kapitalmärkten schon etwas erfahrener und etwas weiter. Zum Beispiel Solar- oder Energieinvestitionen wurden schon von vielen Jahren dort auf den Public Markets verkauft und securitized. In Deutschland ist das erst vor 2-3 Jahren passiert. Also da kann man auch verschiedene Learnings mitnehmen aus unterschiedlichen Märkten und natürlich dann schauen, dass man ein Modell, das vielleicht schon in den USA funktioniert, auch in Europa anbieten kann oder umgekehrt halt mal was Neues erfindet. Ich glaube, wichtig am Anfang, dass man sich nicht zurückscheut, persönliches Risiko einzugehen, um das beweisen zu können. Aber danach, wenn man es bewiesen hat und man merkt, dass man Traction hat und einen Case hat, glaube ich, extrem wichtig, dass man so kapitalleicht wie möglich das Ganze strukturieren kann, weil für viele der Businessmodelle und viele der Kreditlinien ist halt immer noch die Eigenkapitalquote extrem wichtig. Das heißt, man muss viel Eigenkapital einlegen, um solche Linien zu bekommen, solche Installationen und Investitionen zu machen. Und je früher man das ganze Kapital leicht gestalten kann, je früher jemand findet, der eigentlich sagt, ich möchte diese Darlehen oder diese Loans übernehmen, kann man eigentlich eine Plattform bauen, die viel leichter ist und die viel mehr wie eine Software-Plattform abgebildet werden kann und man das Ganze gestalten kann, so dass es auch Sinn macht. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man das ganze Pricing richtig gut gestaltet, weil man kann sehr einfach Geld verschenken und Geld vergeben, jeder nimmt da Geld schnell an, aber wenn man sich nicht richtig priced, ist es extrem gefährlich und ich glaube darum auch ein Learning, das wir gemacht haben, wichtig, dass man solche Darlehen nicht zu günstig rausgibt und richtig bepriced und auch die Zahlungswilligkeit der Kunden richtig analysiert. Am Anfang zum Beispiel haben wir auch gar keine Plattformgebühren verlangt, wir haben nur Zinsgebühren verlangt und dann haben wir gemerkt, hey, das macht nicht wirklich Sinn, das ist nicht wirklich tragbar, sondern man muss irgendeine Mischkombination haben und ein hybrides Pricing-Modell. Also ich glaube, wichtig für die Kreditlinien, die man bekommt, ist auch die Unit Economics beweisen zu können und am Schluss ein rentables Business aufbauen zu können, das auch ein gewisser Teil des Risikos abdeckt. Und da haben wir viele Learnings gemacht. Also ja, ich würde sagen, den Case beweisen, dann versuchen so schnell wie möglich auch Asset Light das aufstellen zu können, das richtig zu bepricen und dann ja geht es wirklich um die Execution und natürlich auch ums Risikomanagement.
Was würdest du sagen, sagen wir Installationsvolumen 25.000. Was bleibt davon beim Installationsbetrieb hängen?
Das sind so um die 20-25% im Schnitt, die der Installateur verdient. Das ist eine Marge, die er draufschlägt auf unterschiedlichen Komponenten. Wir helfen natürlich auch im Installationsbetrieb, diese Marge zu erhöhen, indem wir bessere Volumen verhandeln können mit den Abnehmern, also mit den Produktions- und mit den Produktherstellern. Wir helfen denen in Materialfinanzierung. Das ist immer eine der großen Challenges, dass die eigentlich sehr abhängig sind von der Liquidität. Das heißt, wenn die eine Batterie bestellen, bis die Batterie dann installiert wird, bis der Kunde bezahlt, dauert das Wochen bis Monate, der ganze Lifecycle. Und das Geld nutzen die dann wieder, um einen neuen Kunden abdecken zu können und die Batterie wieder neu zu bestellen. Und dieser Lifecycle, den zu optimieren, das ist extrem wichtig. Das heißt, wir unterstützen die auf verschiedenen Schritten in der Value Chain und haben so eigentlich zur Folge, dass die effizienter arbeiten können, mehr verdienen und deren Margen auch optimieren können.
Ist ja auch in eurem Interesse. Ihr kriegt ja Geld pro Abschluss für eure Software.
Genau.
Macht ihr das dann prozentual aufgrund der Höhe des Abschlusses oder habt ihr dann eine fixe Gebühr pro?
Genau, das prozentual pro Abschluss, je nachdem, was benutzt wird, welche Elemente benutzt werden, ist es nur ein Barrechnungsabschluss, ist es ein Finanzierungsabschluss, über wie viele Jahre geht die Finanzierung, ist es mit einer Energiekomponente drin, hat es auch noch eine Versicherung dazu, sind Servicekomponenten mit angeboten, also da gibt es unterschiedliche Komponenten, die da mit reinfließen, aber genau, unsere Interessen sind extrem aligned, wir verdienen nur, wenn der Installationsbetrieb verdient und wir schauen natürlich und zeigen denen auf, dass sie mit uns 40-50% mehr Umsatz machen. Okay. Genau das aufzeigen zu können, ist die Schwierigkeit, aber auch die Wichtigkeit. Und die merken ziemlich schnell, dass die Kunden abschließen, die sie davor schon lange vergessen hätten oder neue Kunden, die sie gar nicht abdecken könnten. Und das denen aufzuzeigen und denen klarzumachen, hey, die Marge, die ihr uns abgibt, das ist nur Marge von zusätzlichem Umsatz, den ihr sonst nicht gemacht hättet. Das ist sozusagen der Key und warum auch viele der Betriebe eng mit uns arbeiten. Und dann auch, wenn die mal mit uns anfangen, viel intensiver arbeiten von Monat zu Monat. Und das merkt man an der Conversion Rates und Adoption Rates, wie die auch langsam reinwachsen und anfangen mit vielleicht 10-20% der Abschlüsse mit uns und dann mehr und mehr reinwachsen, am Schluss bis auf 80-90% der Abschlüsse über die Plattform abschließen. Aber das ist auch ein Learning-Prozess und das braucht viel Education, nicht nur für den Geschäftsführer, sondern auch für die ganzen anderen Levels, wie es der Head of Sales oder die ganzen Sales-Mitarbeiter. Da muss sich jeder wohlfühlen, da muss jeder der Sinn verstehen. Aber da haben wir extrem viel Fokus drauf. Auch unser Produkt ist stark fokussiert auf die Nutzer der Plattform. Das sind die Sales-Leute mehrheitlich, die von Tür zu Tür gehen, die zu den Kunden nach Hause gehen, die Planung machen, die Abschlüsse machen und denen das Gefühl zu geben, dass die mit uns besser arbeiten können und mehr Erfolg haben, das ist das Wichtigste.
Wir müssen mal kurz zu einem deiner Themen gehen, Expansion, Growth im Sinne von generell Commercial-Seite. Wenn ich so richtig nachgelesen habe, dann habt ihr Anfang des Jahres mal Italien und Österreich gesagt, dass das Märkte sind, die euch anschaut und jetzt gerade, was du genannt hast, ist, dass die nächsten Märkte eher Frankreich und Polen sind. Das eine ist ja, glaube ich, zu identifizieren, was glauben wir, ist die richtige Opportunität und wo wollen wir hin? Und das zweite ist, egal wie weit wir in den Fortschritten schon sind, wir bemerken, eine andere Möglichkeit ist besser, dann auch umzuschwenken. Erstens, warum haben sich die Märkte verändert, in die ihr gehen wollt? Und wie bewertet ihr Märkte eigentlich generell?
Also wir haben Österreich erfolgreich gelauncht. Wir haben Österreich im Januar gestartet, haben eine Person eingestellt und jetzt sind wir bei 6 Mitarbeitern in Österreich. Wir haben über 100 Betriebe schon, die mit uns in Österreich arbeiten und ein extrem erfolgreicher Launch. Wir sind sehr happy damit. Wir wissen auch nicht, wie Österreich reagieren wird, aber es gibt keinen Competitor in Österreich. Wir sind dort eigentlich auf einer grünen Wiese gestartet und haben einen extrem guten das Feedback bekommen auf unsere Plattform und machen jetzt auch mehrere Millionen im Monat über den österreichischen Markt. Das heißt, das hat gut funktioniert und jetzt wollen wir natürlich dieses Playbook kopieren und für weitere Märkte nutzen. Wir haben die ganzen Märkte analysiert, wir haben wirklich viel Zeit investiert, wir haben ein eigenes Team, das Venture Development Team, das sehr viele Wochen in die europäische Analyse gesteckt hat. Haben natürlich auch immer wieder mit Experten gesprochen. Was ist wichtig? Zum einen sicherlich die regulatorische Grundlage. Was braucht man für Lizenzen, um überhaupt finanzielle Produkte anbieten zu dürfen? Was sind die unterschiedlichen Finanzierungselemente, die angeboten werden können? Was sind die Lizenzen, die man dafür braucht? Und was kann auch wirklich genutzt werden in dem spezifischen Markt? Ein Beispiel ist, dass man in Deutschland eine Finanzierung als Ratenkauf anbieten darf. Das heißt, man kauft die Anlage und man bietet das an als Ratenzahlung, man übernimmt das persönliche Risiko, also das ökonomische Risiko liegt bei uns. Wenn irgendwas schief geht, wenn der Installer nicht mehr da ist, wir übernehmen das Risiko, wir sind immer die Anspruchsgruppe für den Endkunden. Das heißt, wir übernehmen das Risiko und darum ist es keine Finanzierung. Also wir geben nicht Geld an jemanden aus, sondern wir bieten eine Anlage an. Das gleiche Modell funktioniert zum Beispiel nicht so in Frankreich oder UK. Dort braucht man eine Lizenz, um das anbieten zu dürfen. Das heißt, dort muss man schon viel mehr investieren in die regulatorische Struktur, man braucht gewisse Leute im Compliance, man braucht Leute, die die Lizenzen beantragen und dann auch weiterführen. Man ist eine regulierte Firma. Das ist sicherlich ein Komponent, der aber am Schluss sehr machbar ist. Also es klingt immer so schlimm, aber wenn man wirklich da mal tief eintaucht und versteht, was wird benötigt und was wird gebraucht, ja, es dauert etwas Zeit, aber am Schluss sind das alles, glaube ich, Challenges, die man gut lösen kann. Ein weiterer Teil sind sicherlich die Subventionen, also die Unterstützung vom Staat. Wie wird es unterstützt? Was sind die Subventionen, die gelten? Wie werden die geltend gemacht? Und natürlich dann auch die Energiepreise, die sehr relevant sind. Und das sind sicherlich so die verschiedenen Faktoren, die wichtig sind. Wir haben jetzt Frankreich, den Markt starten wir nächste Woche. Ist der zweitgrößte Markt nach Deutschland. Da werden auch über 10 Milliarden im Jahr investiert in Residential Renewables und ist ein Markt, der sehr unterschiedliche Ansprüche hat, wo wir starten können mit Wegen ohne Lizenz und gleichzeitig aber uns für die Lizenz bewerben, die Lizenz beantragen, die dann irgendwann kommt und dann kann man eigentlich das gesamte Underwriting machen. Das heißt, wir starten jetzt unlizenziert und dann in einem zweiten, dritten Schritt hat man dann die volle Lizenz und kann dann eigentlich den gesamten Prozess selbst abdecken. Genau, also wir sind sehr excited, die Märkte angehen zu können. Wir haben ein erfolgreiches Playbook, sind jetzt schon über 6 Märkten aktiv, haben auch sehr international gestartet. Ich aus der Schweiz, Peter aus Schweden, dann nach Holland und Deutschland mache ich erste, vierte Mal. Aber haben gemerkt, dass es hier sehr gut funktioniert. Darum auch sehr stark fokussiert auf Deutschland und jetzt ja, im Expansionsmodus. Wir haben ein erfolgreiches Playbook. Wir haben die Unterstützung von den Investoren, von den Kunden, vom Team und das waren viele Komponenten, die wichtig waren. Aber ich freue mich extrem. Ich bin jemand, der sehr gerne die Phase von 0 auf 1 unterstützt. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich bin auch alleine nach Berlin gekommen, habe dann mit einem Intern angefangen vor 3 Jahren und die ganzen Calls und Kunden selbst gefunden und dann beginnt man ein Team zu bauen. Aber das Gleiche beginnt jetzt eigentlich wieder in den neuen Märkten und da haben wir auch sehr gute und hungrige und ambitionierte unternehmerische Profile, die das von Null auf aufbauen, aber ich bin da sehr eng dabei und stark involviert und freue mich sehr auf die nächsten Schritte. Europa sicherlich jetzt die nächsten paar Stufen, aber wir sind schon auch sehr stark interessiert am US-Markt. Der ist sehr groß, das ist immer noch der größte Markt. Da werden über 3 Millionen Wärmepumpen im Jahr installiert, viele Solar- und Batterieanlagen. Und hat auch extrem viele Opportunitäten im Energiemarkt. Klar, der US-Markt ist auch sehr unterschiedlich. Man würde denken, das ist ein großer Markt, aber eigentlich ist jeder einzelne Staat wieder komplett unterschiedlich reguliert. Texas zum Beispiel komplett offen, während eben andere Märkte wieder viel regulierter sind. Aber ja, da gibt es extrem viele spannende Elemente, die man abdecken kann im US-Markt. Aber da gibt es auch Afrika, Asien, Indien und so weiter. Es sind extrem viele Märkte, die dann auch extrem stark unterstützt werden können und ja, die alle Energie brauchen, die dezentralisierte Energie brauchen, die Infrastruktur für das Netz nicht genug gut genug ist. Und da können wir echt noch viel erreichen und sind auch sehr offen für eine globale Expansion. Man merkt, wie wichtig Energie heutzutage ist. Jeder große Tech-CEO redet eigentlich nur noch über die Energiezufuhr, dass das eigentlich die einzige limitierende Ressource ist. AI und Chips, die gibt's, die sind da, aber limitieren ist eigentlich die Energiezufuhr und das wird nicht weniger werden. Es wird mit Robotics und AI und anderen Komponenten immer mehr Energienachfrage geben. Die Wichtigkeit ist, wie können wir die Nachfrage eigentlich gut abdecken? Und das sind zum einen ja noch gewisse natürliche Ressourcen, die nicht von einem auf den anderen Tag abgeschaltet werden. Das ist klar, damit muss man auch arbeiten. Aber die Wichtigkeit ist, glaube ich, zu finden, wie man die nächsten Energiestufen erreichen kann, indem wir günstigere und bessere und cleanere Energie produzieren, um auch kompetitiv bleiben zu können. China baut gerade 10-mal mehr neue Energieproduktionsstätten als den Westen auf einer jährlichen Basis. Das heißt, die zukünftigen Kosten pro Energieeinheit werden extrem viel tiefer werden und das hat wiederum einen großen Impact auf die Fortschritt und die Evolution. Ich glaube, in der ganzen Evolution, auch mit der Industrial Revolution und anderen, gab es eigentlich immer einen großen Schritt nach vorne, wie teuer eine Energieeinheit ist als zuvor. Und das Gleiche passiert jetzt. Und ich glaube, hier müssen wir uns wirklich gut aufstellen, müssen in die Zukunft schauen. Man muss sich diversifizieren, man muss unterschiedliche Komponenten zusammenbringen und nicht einfach nur ein Linig fahren, sondern man muss sich gut vorbereiten. Ich glaube, hier gibt es einfach keinen Weg rund um erneuerbare Energiekomponenten, aber natürlich dann auch mal Fusion, Fission und andere atomare Energiemöglichkeiten. Also da gibt es ganz unterschiedliche gute Ideen, die unterstützt werden. Das sieht man auch mit Proxima Fusion und anderen erfolgreichen Startups in Europa, die das sehr stark machen, aber das sind auch Investitionen von hunderten Millionen, Milliarden Eigenkapital und das dauert dann 10 bis 20 Jahre, bis das irgendwann Realität wird, während erneuerbare Ressourcen und Solar und Batterien halt wirklich innerhalb von einer Woche stehen und auch sehr dezentralisiert gut funktionieren. Also ich glaube, Dezentralität ist ein wichtiger Komponent und auch der Zeithorizont, um am Schluss diese verschiedenen Energiesourcen zu gestalten.
Wenn wir uns mal das Business noch angucken, was würdest du sagen, was muss passieren, dass ihr eine Runrate von, sagen wir mal, 10 Milliarden irgendwie erreicht, was ja bedeuten würde, dass ihr 800 Millionen monthly Volumen haben müsst, weil wenn ich jetzt einfach nur 1 Milliarde sage, dann müsstet ihr euch verdreifachen, das ist ein bisschen zu einfach im Vergleich zu verdreißigfachen, da muss man so ein bisschen eine ganze Ecke größer denken, kann ich nur sagen, wir machen genau das, was wir jetzt schon machen. Was muss passieren, dass ihr einem so 10 Milliarden Runrate erreicht?
Ich glaube, es ist ein sehr realistisches Szenario, wie wir dorthin kommen können. Zum einen werden momentan in Europa, nur Europa, über 140 Milliarden jährlich investiert in Residential, nur Residential Renewables. Das heißt, wenn man das Ganze hochrechnet, Commercial noch einnimmt und andere Komponenten, ist man sehr schnell bei richtig hohen Summen, die da jährlich finanziert werden oder installiert werden. Ein Großteil davon muss finanziert werden durch Dritte, weil das einfach das Kapital sonst nicht da ist. Aber es bedingt natürlich, dass die Investitionen profitabel sind und gute Returns liefern. Das heißt, wenn wir 800 Millionen im Monat abschließen wollen, sagen wir mal 10 Milliarden im Jahr, sind das etwas weniger als 10% vom Markt, den wir abdecken müssen. Nur jetzt von Europa, aber wir werden natürlich auch global aktiv. Das heißt, USA, Asien und so weiter sind alles Märkte, die wir angehen können und wollen. Das heißt, wenn man den globalen Markt anschaut, dann sind das wahrscheinlich etwa zwischen 1-3%, die wir abdecken müssten. Und das ist definitiv ein Szenario, das machbar ist. Ich glaube, das Business wird sich auch ständig weiterentwickeln. Das wird auch in Zukunft noch neue Komponenten geben, die wir momentan noch nicht abdecken. Das heißt, man hat die Möglichkeit, auch sich zu diversifizieren, neue Produkte aufzunehmen. Wie gesagt, am Anfang hat es angefangen mit Solar und Batterie. Dann kamen Wärmepumpen dazu, dann kamen Dämmungen, energetische Renovationen dazu. Also kommt auch immer mehr dazu in das ganze Energiethema. Und da sind wir sehr positiv, dass wir dann 10 Milliarden plus Outcome erreichen können.
Was ich bei euch immer interessant finde, ist, dass jetzt, wenn irgendwie News zu Finanzen kommen, dann ist es auf der einen Seite natürlich Runrate, also Volumen, auf der anderen Seite ist es häufig Kreditlinie. Ihr seid gar nicht so diejenigen, die sagen, hey, wir müssen Equity, also wir brauchen mehr Geld in der Firma. Und das, wenn man sich zum Beispiel anguckt als Vergleich zu anderen Firmen, die vor ein paar Jahren sehr viel mit Kreditlinien gearbeitet haben, wie zum Beispiel die ganzen FBA-Aggregatoren, die halt Firmen gekauft haben, die auf Amazon verkauft haben, dann also zum Beispiel ein Seller X oder ein Razer, die haben Firmen gekauft, die auf Amazon Produkte anbieten, haben dann versucht, die zusammenzulegen und mussten aber immer ganz, ganz, ganz große Equity-Runden raisen, Eigenkapital, weil sie sonst keine Finanzierungslinien bekommen haben. Und ihr habt es ja geschafft, das so ein bisschen zu entkoppeln, dass ihr sagt, hey, um 1 Milliarde Finanzierungslinie zu bekommen oder dann nochmal 100 Millionen oder hier oder da, muss ich nicht dauernd neues Eigenkapital nachlegen. Also zumindest habe ich das Gefühl, die Ratio ist eine andere als bei den Businesses. Wie denkt ihr über Eigenkapitalfinanzierung nach? Also zu sagen, wann brauchen wir das, wann brauchen wir es nicht, wie wollen wir das überhaupt einbinden als Mittel. Jetzt habt ihr dann natürlich Profitabilität erreicht. Trotzdem kann man ja sagen, hey, wir wollen Wachstum nochmal erhöhen und ziehen doch nochmal irgendwie an der Runde. So, wie denkt ihr generell darüber?
Ja, wir haben das Ganze schon sehr kapital effizient aufgestellt. Klar, am Anfang braucht man etwas mehr Kapital, um die ersten Kreditlinien zu bekommen, die ersten Anlagen vielleicht sogar aus Eigenkapital zu finanzieren, um das Ganze mal zu beweisen. Aber dann nach einer Weile, als wir gemerkt haben, dass wir das auch sehr kapitalleicht gestalten können und die Investoren eigentlich interessiert sind, diese Elemente oder diese Loans oder diese Forderungen zu kaufen, wussten wir, wie wir das Ganze auch sehr kapitalleicht und ohne viel Eigenkapital strukturieren können. Das war ein großes Fragezeichen über eine lange Zeit, aber da gibt es unterschiedliche Komponenten, die damit einfließen und Liquidität ist natürlich immer das Wichtigste in einer Firma, dass man weitermachen kann. Aber ich glaube, jetzt haben wir glücklicherweise schon sehr früh einen Weg gefunden, das Kapital leicht zu machen, wo es in anderen Industrien oder so 7, 8, 9, 10 Jahre geht, bis man einen Investor findet, der sagt, hey ja, ich kaufe euch die Forderungen direkt ab und halte die auf meinem eigenen Balance Sheet. Das Gute ist, es ist eine Investition in ein Haus, das ist ein Kreditnehmer, das ist ein Hausbesitzer, Mann und Frau, und das ist eine Investition in die Energie. Profitabilität im Vergleich zu anderen Businesses, wo es vielleicht um einen dritten Fernseher geht oder um Auto oder irgendwas anderes, was weniger bindend ist und weniger Teil vom Haus ist. Das heißt, dort haben wir eine sehr gute Kreditwürdigkeit und auch sehr tiefe Ausfallquoten. Ich glaube, für uns war es immer wichtig, dass wir das Kapital effizient einsetzen, nicht einfach nur ein High-Growth-Case bauen, der Wachstum über alles setzt, sondern schon auch sehr bewusstes Wachstum hinbringen können, weil es auch regulatorisch und aus anderen Sichten challenging ist. Das heißt, wir wollten das Businessmodell mal beweisen, wir wollten gewisse Größen erreichen und klar immer noch die Wachstumsziele erreichen, die wir vorhatten. Und ich glaube, wir haben alle unsere Wachstumsziele übertroffen, aber trotzdem mit sehr wenig Eigenkapital dorthin gekommen, weil wir ein Businessmodell gefunden haben, das sehr profitabel ist, hat natürlich auch zur Folge, dass wir unser Pricing sehr oft geändert haben und angepasst haben. Am Anfang waren wir überhaupt nicht profitabel unterwegs, haben wir nur eine ganz kleine Marge auf dem Zins verdient und haben uns gefragt, wie werden wir jemals Geld verdienen damit. Und auch die ganzen Venture Capital Funds und so gedacht haben, hey, aber das macht ja gar keinen Sinn, da verdient ihr über 25 Jahre Geld, aber im Monat eigentlich fast nichts. Und das sind eigentlich eher Revenue Streams, die ein Infrastrukturfonds oder ein Pension Fund interessant findet, aber nicht ein Venture Capital Case ist. Und da mussten wir natürlich auch unser Businessmodell anpassen und lernen von den ganzen Erfahrungen, die auch andere Player im Markt gemacht haben. Und so, glaube ich, konnten wir jetzt eigentlich das hinkriegen, dass wir jetzt profitabel sind, auch keine weiteren Runden brauchen. Klar, wir sind offen, wir haben auch viele Interessenten, viele Gespräche, die im Laufen sind, weil die nächsten Schritte natürlich schneller gemacht werden könnten. Wenn man in die USA geht oder einen Schritt nach Asien macht, braucht man ein bisschen mehr Kapital, um die richtigen Investitionen machen zu können. Aber wir sind immer noch sehr liquide und gut aufgestellt und könnten das Ganze auch ohne machen. Das heißt, wir wissen genau, wie wir auf die 100 Millionen im Monat kommen können, ohne weiteres Kapital aufnehmen zu müssen. Aber klar, Gespräche sind da und wir sind offen, gar nicht dagegen, aber es muss einfach Sinn machen aus unterschiedlichen Sichten. Aber ja, ich glaube, der allgemeine Mindset hat geschiftet, weg von einfach nur Topline-Growth und viele große Runden raisen zu, wie kann man das effizient gestalten. Und ich finde das extrem sympathisch und spannend und eigentlich der richtige Ansatz, weil 21, 22, wo es einfach nur ums Raisen ging und alle viel Geld verbrannt haben und am Schluss eigentlich gemerkt haben, es macht gar keinen Sinn, das war einfach eine Bubble, die nicht real war. Und jetzt auch mit AI und den ersten Einmannbetrieben, die 10, 20 Millionen Umsatz machen, merkt man, hey, das ist halt einfach wirklich viel besser, wenn man das Ganze effizient gestaltet und nicht einfach nur viele Mitarbeiter hat und viel Topline-Growth hat. Von dem haben wir da eine gute Balance gefunden und haben natürlich aber auch verschiedene Inputs von Investoren, von Mitarbeitern, von Märkten, mit denen man umgehen muss und die man balancieren muss. Aber ich glaube, wir fühlen uns wohl. Es fühlt sich auch nicht aufgeblasen an. Wir haben immer noch ein Team, wo ich alle gut kenne. Wir waren gerade in einem Team-Offsite, wo wir ein paar Tage zusammen verbracht haben. Und man fühlt sich immer noch sehr gut und wohl und hat ein Team von 100 Leuten, wo man mit jedem noch eng sein kann oder zu gewissen Grad eng sein kann im Vergleich zu einer Firma mit ein paar tausend Mitarbeitern und einfach stark aufgeblasen wird. Also ich glaube, da haben auch viele die Großen gelernt und sind Stellen am Abbauen und machen das Ganze viel effizienter und viel mehr AI unterstützt.
Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Ich meine, am Ende, wir kennen ganz viele Firmen, die gute Runrates haben, aber kein Geld verdienen oder erst Geld verdienen werden, wenn diese Runrates sich verzehnfachen und sie bis dahin mit Venture und Kreditlinie irgendwie funktionieren können oder ähnliches. Deswegen Glückwunsch zu dem, was ihr gebaut habt und auch für die Launches, die jetzt anstehen mit Frankreich nächste Woche. Ich bin sehr gespannt, wo das... Ich bin sehr gespannt, wo das hinführt und was wir von euch noch alles hören werden. Ich würde sagen, ich packe mal deinen LinkedIn und auch die Seite zu, also die Website zu Kluber mit in die Shownotes und an der Stelle einfach großes Dankeschön, Jodok, dass du hier bist.
Danke dir für alles. War sehr spannend und ein super spannendes und tiefes Gespräch und sehr gerne wieder.
Danke.
Danke dir.
Ich glaube, das Wachstum, das Kluber gerade hinlegt, ist auf jeden Fall sehr beeindruckend und da kann man extrem viel mitnehmen, wie sie gerade Team bauen, wie sie expandieren, wie sie internationalisieren, wie sie Märkte aufmachen, auch sagen, hey, wir waren nicht zuerst in Deutschland, aber jetzt gehen wir hier double down, weil einfach extrem viel passiert. Und das, obwohl sie gar nicht so viel Investorengelder aufnehmen mussten, sondern es ging vielmehr darum, wo kriegen wir die Gelder her, um dann die Anlagen zu finanzieren. Ich glaube, interessanter Approach in einem Markt, wo einfach nur Geld, Geld, Geld wieder reingeschüttet wird in viele Modelle. Deswegen, wenn dir die Episode gefallen hat, teile sie gerne mit jemandem, der davon profitieren würde. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Episode Unicorn Bakery, wenn Jordi von Factorial darüber spricht, warum sie auf der einen Seite eine deutsche Firma gekauft haben und so viel Geld in den deutschen Markt investieren.